Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Für das Regime ist es ein Signal der Stärke, aber die Videoüberwachung des Kopftuchverbots im Iran oder des Kopftuchgebots im Iran seit einer Woche zeigt wohl auch Angst vor dem Kontrollverlust. Wir blicken gleich auf die Hintergründe. Im Sudan wiederum kämpfen Milizen und Militärs um die Kontrolle im Staat. Wir stellen den machthungrigen Milizenführer Hemeti vor. Berichten über die schleppende deutsche Aufarbeitung der Colonia Dignidad in Chile und schauen nach Nicaragua. Auch 5 Jahre nach den Massenprotesten leben Kritiker von Diktator Ortega gefährlich. Videokameras hängen an allen öffentlichen Plätzen, in Cafés oder auch Buchhandlungen. Die iranische Hauptstadt Teheran, aber auch andere Städte im Land sind gespickt mit moderner Überwachungstechnologie. Überwachungskameras im Besitz des Staates, der die Bilder mit Gesichtserkennungssoftware auswertet. Schon während der monatelangen Proteste gegen das Regime, die im September begonnen hatten. Seit einigen Tagen werden die Kameras aber auch genutzt, um den Kopftuchzwang für Frauen im Land durchzusetzen. Nicht nur die Frauen selbst werden bestraft, sondern auch Ladenbesitzer, die Frauen ohne Kopftuch bedienen. Phyllis Kükrikol über ein Regime, das Signale der Gewalt nach innen und außen sendet.
Der Iran demonstriert mal wieder seine Schlagkraft bei der jährlichen Militärparade. Auf einer Tribüne ranghohe Offiziere und Sicherheitskräfte, alles Männer in Uniformen, viele mit dunkler Sonnenbrille und Bart. Die iranischen Streitkräfte zeigen ihr Arsenal. Kampfjets und Hubschrauber fliegen über die Parade hinweg. An der Tribüne rollen Kampfdrohnen, Langstreckenraketen und Panzer vorbei. Man zeigt, was man hat. Irans Präsident Ebrahim Raisi spricht über Frieden und Sicherheit in seinem Land und darüber, was man bereit ist, dafür einzusetzen. Er droht traditionell Richtung Israel. Man sei bei der allerkleinsten Aktion gegen den Iran in der Lage, schnell und robust zu reagieren. Drohungen gegen Israel gehören zum Repertoire, nicht nur an solchen Tagen. Und auch wenn Raisi Saudi-Arabien, ehemals ein feindlicher Nachbarstaat, nicht direkt anspricht, es gibt warme Worte an die Nationen in der Region, die ebenfalls die Sicherheit herstellen und wahren wollten. Iran und Saudi-Arabien befinden sich in einem Annäherungsprozess. Teheran hat Saudi-Arabiens König zu einem Staatsbesuch eingeladen. Die Machtdemonstration gilt aber nicht nur dem Ausland. Auch nach innen soll klar sein, hier wird durchgegriffen. Einer, der durchgreift, ist Ahmad Reza Radan, Irans Polizeichef und als solcher für Sicherheit und Ordnung im Land zuständig. Und da spielt die Kopftuchpflicht für das Regime aktuell wohl die wichtigste Rolle. Sie wird seit einer Woche strikt kontrolliert per Videoüberwachung. Die Ansage kam von Polizeichef Radan.
Wir konzentrieren uns auf 3 Bereiche, in denen die Kopftuchpflicht manchmal nicht eingehalten wird. Konkret Fahrzeuge, Straßen und öffentliche Plätze. Meine Kollegen werden das strikt verfolgen. Die intelligente Kameraüberwachung wird uns helfen, eine Missachtung der Kopftuchpflicht zu dokumentieren.
Und tatsächlich kursieren im Internet Videos, in denen religiöse Autoritäten Einkaufspassagen persönlich kontrollieren. Mehr als 100 Geschäfte sollen bislang geschlossen worden sein. Auch Taxis und Privat-Pkw können jetzt konfisziert werden, wenn der Fahrer die Kopftuchpflicht bei der Mitfahrerin nicht einhält. Das ist neu. Shima Hoshei ist Anwältin und eine der wenigen Frauen im Iran, die Interviews gibt. Ihr Schwerpunkt? Frauenrechte. Sie ist skeptisch, was die rechtliche Grundlage der Kameraüberwachung angeht.
Bei Körperverletzung, Vergewaltigung oder häuslicher Gewalt müssen Frauen immer Zeugen vor Gericht vorweisen. Sie können sich nicht auf Beweise wie Videos berufen. Aber wenn eine Frau das Kopftuch nicht trägt, dann soll das plötzlich gehen.
Frauen, deren Verstoß gegen die Kopftuchpflicht festgestellt wurde, bekommen dieser Tage Kurznachrichten. Darin werden die, Zitat, lieben Mitbürgerinnen daran erinnert, dass die Pflicht zum Hijab gesetzlich vorgeschrieben ist und wie jedes andere Gesetz des Landes eingehalten werden muss. Auf die Warnung folgt meist eine Vorladung vor Gericht. Immer öfter werden Fälle bekannt, in denen Frauen ohne Kopftuch bei Behörden nicht angehört werden. Sie werden einfach ignoriert, wie hier in Teheran. Sie sei seit 10.45 Uhr da und werde nicht bedient, beschwert sich die Frau, die mit ihren Nerven am Ende zu sein scheint. Sie möge einfach ihr Kopftuch aufsetzen, heißt es nur, dann werde sie schon angehört. Und tatsächlich, mit Kopftuch läuft's auf einmal. Für die Anwältin Rocher sind Fälle wie dieser Alltag.
Frauen im Iran haben über die Jahre gelernt, dass wenn eine Bankfiliale sie nicht bedient, sie zu einer anderen Filiale gehen. Oder wenn ein Café sie nicht reinlässt, dann gehen sie in ein anderes Café. Das heißt, iranische Frauen sind nicht mehr bereit, diese Einschränkungen zu akzeptieren und sich ihnen zu beugen, sich schweigend zu verhalten und das zu tun, was andere von ihnen wollen.
Keine Wahl haben Schülerinnen, die seit einem halben Jahr in ihren Schulklassen offenbar Vergiftungen ausgesetzt sind. Selbst Grundschulmädchen waren jüngst in Urmia im Nordwesten des Landes betroffen. Kleine Mädchen in rosa Schuluniformen und weißen Kopftüchern stehen vor ihrer Schule. Es herrscht ein großes Durcheinander. Viele halten sich Taschentücher vor Mund und Nase und rufen nach ihren Eltern. Mehr als 13.000 Verdachtsfälle verzeichnen die Behörden zwar offiziell und hunderte Fälle mussten im Krankenhaus behandelt werden, doch passiert ist bislang nichts. Ganz im Gegenteil. Ein leitender Arzt der Akademie für medizinische Forschung im Iran, Mohammad Reza Mutamedi, spielt die Vorkommnisse herunter. Man sei der Sache nachgegangen. Das Gesundheitsministerium habe die Luft von den vermeintlichen Anschlagsorten untersucht und bis heute nicht die Spur eines giftigen Stoffes finden können. Vielmehr handle es sich um Massenhysterie, für die Frauen ja empfänglicher seien, gibt sich Mutamedi in der Zeitung Jamara News sicher. Das passiere in vielen Ländern und, Zitat,
der Feind möchte einfach, dass alle denken, Muslime seien gegen die Bildung von Mädchen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie können in allen Universitäten sehen, 99% der Zulassungen im Fach Gynäkologie gehen an junge Frauen.
Die Anschläge gegen die Schülerinnen gehen weiter. Ein Regime, das militärische Macht nach außen demonstriert und die totale Überwachung der Frauen im Inneren ausbaut, ist nicht in der Lage, eine Anschlagswelle gegen Schülerinnen aufzuklären. Kein Wunder, dass hinter vorgehaltener Hand auch viele das Regime hinter den Gasangriffen vermuten, um Mädchen und Frauen weiter zu verunsichern.
Phyllis Kükrikol über ein iranisches Regime, das auf Einschüchterungen und Demonstrationen der Stärke setzt. Feuerpause zum muslimischen Zuckerfest währte nur kurz. Am Samstagmorgen sind die Kämpfe im Sudan wieder aufgeflammt. Bombenangriffe auf die Hauptstadt Khartoum. Nicht nur westliche Staaten, auch Saudi-Arabien arbeitet derzeit mit Hochdruck an Evakuierungsmissionen für seine Staatsbürger. Das Ausland rechnet also mit einem Fortgang der Kämpfe zwischen der regulären sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces von Mohamed Hamdan Dagalo. Der Hemeti genannte Milizenführer verdankt seinen Aufstieg Langzeitdiktator Omar al-Bashir. Bashir hatte den Sudan 30 Jahre lang autoritär regiert und war vor 4 Jahren von Militärs nach Massendemonstrationen gestürzt worden. Während die Menschen auf der Straße nach Demokratie riefen, teilten Armee und Milizenführer die Macht im Staate unter sich auf. Nun aber will Hemeti die ganze Macht. Anne Almeling über die Hintergründe.
Uniform, verspiegelte Sonnenbrille, teure Armbanduhr. Auf den ersten Blick unterscheidet sich Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, kaum von seinem Vorgesetzten. Schon oft haben sich die beiden Seite an Seite gezeigt. Abdel Fattah al-Burhan, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte und de facto Präsident des Sudan, und sein Stellvertreter Hemeti. Vor 2 Jahren putschten sie sich gemeinsam an die Macht, hielten den Sudan fest im Griff. Doch jetzt bekämpfen sie sich gegenseitig. Wenig überraschend, meint BBC-Journalist und Sudan-Experte Mohanad Hashim. Hemeti möchte Präsident werden oder Herrscher über den Sudan. Und es ist bemerkenswert, dass es im 21. Jahrhundert jemandem, der nicht einmal schreiben kann, gelingt, in solch dramatischer Weise an die Macht zu kommen. Hemeti wächst in den 80er Jahren in einer Nomadenfamilie im Westen des Sudan auf. Er geht nur wenige Jahre zur Schule, wie viele Kinder in dieser Region. Seine Familie handelt an der Grenze zum Tschad mit Kamelen. Hemeti verdient bald viel Geld mit undurchsichtigen Geschäften. Er kontrolliert Goldminen, verkauft die Ressourcen des Landes. Mittlerweile soll Hemeti Milliardär sein. Mit seinem Reichtum erkauft er sich auch Einfluss und bezahlt die Männer, die auf seiner Seite kämpfen. Als im Jahr 2003 der Darfur-Konflikt beginnt, schließt sich Hemeti einer von vielen Milizen an. Die sogenannten Janjaweed gehen gegen Aufständische in der Region Darfur vor. Ihre Brutalität ruft international Entsetzen hervor. Doch Sudans damaliger Diktator Omar al-Bashir ist beeindruckt von Hemeti und fördert ihn. Seit 2017 war Hemeti sehr unabhängig und musste nicht länger an Militärgeneräle oder Geheimdienstchefs in Khartoum berichten. Er hatte direkten Kontakt zu Omar al-Bashir. Ab 2013 kommandiert Hemeti die Rapid Support Forces, die im Sudan kämpfen, aber auch auf der Seite der Vereinigten Arabischen Emirate im Jemen. Dafür erhalten sie offenbar auch Unterstützung aus dem kleinen Land am Golf. Die Rapid Support Forces gehören nicht zur sudanesischen Armee, unterstützen aber al-Bashir. Ein Grund dafür, dass der sudanesische Diktator Mohammed Hamdan Dagalo den Spitznamen Hemeti verpasst. Das heißt so viel wie kleiner Mohammed, hat aber auch noch eine andere Bedeutung. Der ehemalige Diktator machte daraus ein Wortspiel. Das arabische Wort Hemeti bedeutet so viel wie mein Schutz. Hemeti beeindruckt das wenig. Als 2019 Hunderttausende Sudanesen auf die Straße gehen, um gegen die Militärherrschaft zu protestieren, erzeugt die Bevölkerung so viel Druck, dass das Militär, aber auch Hemeti und seine Rapid Support Forces, al-Bashir schließlich fallen lassen. Den Sudanesen reicht das nicht. Sie wollen freie Wahlen und eine zivile Regierung. Kurz nach dem Sturz des Langzeitherrschers scheint alles möglich. 3 Jahrzehnte war er an der Macht, unterdrückte das Volk. Nun feiern die Sudanesen ihre neue Freiheit, bis bewaffnete Kämpfer ein Protestcamp mitten in der Stadt stürmen und mehr als 100 Menschen töten. Vieles deutet darauf hin, dass Hemetis Einheit das Massaker verübte. Doch der streitet jede Verantwortung dafür ab. Bei einer Veranstaltung 2 Wochen nach dem Massaker lässt sich Hemeti in einem Konferenzraum in Khartoum feiern. Einige Zuhörer kommen nur, weil sie dafür bezahlt werden. Ins Mikrofon sagen wollen sie das allerdings nicht. Hemeti verspricht, den Weg zu einer zivilen Regierung zu ebnen. Doch schon 2019 befürchten viele Menschen im Sudan, dass er vor allem seine wirtschaftlichen Pfründe sichern und deshalb das Land beherrschen will, wie sein Ziehvater Omar al-Bashir. An einer zivilen Regierung scheint Hemeti genauso wenig Interesse zu haben wie sein Rivale Abdel Fattah al-Burhan. Trotz ihrer unterschiedlichen Laufbahn hätten die beiden etwas gemeinsam, sagt Sudan-Experte Mohannad Hashim. Diese beiden Männer sind unter der Herrschaft von Omar al-Bashir an die Macht gekommen. Das war ein skrupelloses Regime, eins, das Kriege und Konflikte überdauert hat und Kriege und Konflikte produziert hat. Im Februar 2019 übernahmen die beiden das Ruder, als Omar al-Bashir sie zu Mitgliedern seines Sicherheitskomitees machte. Man kann das, was gerade im Sudan geschieht, also als die Fortsetzung des blutigen Vermächtnisses des islamistischen Regimes sehen, das den Sudan seit 1989 beherrscht. Der Demokratiebewegung im Sudan schenken die Mächtigen im Land kein Gehör. Im Gegenteil, sie verhindern mit aller Macht den lange ausgehandelten Übergangsprozess zu einer zivilen Regierung. Hemetis Rapid Support Forces hätten in diesen Tagen eigentlich in die Armee integriert werden sollen. Das war der Plan. Doch der ehrgeizige N40er will seinem Vorgesetzten nicht das Feld überlassen. Deshalb kämpfen nun beide Männer mit allen Mitteln um die Macht und nehmen den Tod von hunderten Menschen in Kauf.
Anne Almeling über den reichen Milizenführer Hemeti ergreift nach der Macht im Sudan. Thank you. Prügelstrafen, Zwangsarbeit, Misshandlungen und sexualisierte Gewalt gegen Kinder waren an der Tagesordnung in der sogenannten Colonia Dignidad, einer Sekte, die der pädophile Laienprediger Paul Schäfer Anfang der 1960er Jahre am Fuße der Anden gründete. Die Unterstützung der Foltersekte in Südchile zählt zu den dunkelsten Kapiteln bundesdeutscher Außenpolitik. 2016 sprach mit Frank-Walter Steinmeier erstmals ein Minister von Versäumnissen des Auswärtigen Amtes in dieser Frage und versprach umfassende Aufarbeitung. 6 Jahre nach dem Tod von Sektengründer Schäfer und 10 Jahre nach seiner Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs. Doch viele Opfer der Sekte haben bis heute den Eindruck, dass die Deutschen dieses Versprechen nicht einlösen. Von Blockade ist die Rede, auch unter Steinmeiers Nachfolgern. Matthias Ebert und Anne Herberg haben in Südchile recherchiert.
Die Villa Baviera, das bayerische Dorf, begrüßt mit Schunkelmusik, Schweinshaxe auf karierten Tischdecken und Bier vom Fass. Deutschstümelnde Gemütlichkeit im Restaurant Zippelhaus für Touristen, die sich hier am Fuße der Anden in Südchile wie in Germania fühlen dürfen. Doch am selben Ort wurden jahrzehntelang Kinder missbraucht, Insassen zu Sklavenarbeit gezwungen, später auch politische Gefangene des Pinochet-Regimes gefoltert, ermordet, verscharrt.
An diesen Orten, wo gefoltert und missbraucht worden ist, dass dort heute bayerische Familienfeste und Hochzeiten gefeiert wird, das ist eigentlich ein Skandal. Dieses ganze Kapitel ist eine Schande für die deutsche Diplomatie.
Das sagt Michael Brandt, Bundestagsabgeordneter der CDU. Denn die bierselige Villa Baviera befindet sich auf dem Gelände der einstigen deutschen Sekte Colonia Dignidad, gegründet in den 1960er Jahren vom pädophilen Laienprediger Paul Schäfer. Brandt gehört zu einer Gruppe von Parlamentariern, die sich für die Aufarbeitung einsetzen. 2018 trafen sie in Chile Opfer wie Harald Lindemann, der mehr als 40 Jahre in der sogenannten Kolonie der Würde als Sklave schuftete.
Die deutsche Botschaft nachweislich über 20 Jahre bestechen lassen. Die haben Paul Schäfer unterstützt. Die haben nicht nur weggeschaut. Die wussten, dass wir als Kinder dort Sklavenarbeit machen, dass wir Kinderarbeit machen, dass wir von Paul Schäfer missbraucht wurden. Das war alles bekannt.
Trotzdem schickte die deutsche Botschaft damals Geflüchtete zurück. 2016 gestand der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier erstmals eine Mitverantwortung Deutschlands ein und versprach eine umfassende Aufarbeitung. Geplant wurde ein Gedenkort und ein Dokumentationszentrum, doch die gibt es bis heute nicht, kritisiert das frühere Sektenmitglied Winfried Hempel, der heute als Opferanwalt arbeitet.
Das Thema läuft also viel zu langsam. Wir sind dabei, schon seit 8 Jahren das Konzept auszuarbeiten. Es kamen Experten, die abgesandt wurden vom Auswärtigen Amt.
Elke Kriglewski ist eine davon, die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Im Auftrag der Bundesregierung hatte sie mit allen Opfergruppen in Chile, Ex-Colonos, Angehörigen von Opfern der Pinochet-Diktatur oder Chilenen, die als Kinder festgehalten und vergewaltigt wurden, ein fertiges Konzept für einen Gedenkort erarbeitet.
Mit einer Ausstellung, mit Bildungskonzepten, mit einem Ort zum Trauern, mit einem Archiv und vor allen Dingen ein Ort, wo unterschiedliche Ausstellungen die unterschiedlichen Geschichten der Opfer erzählen.
Doch vor wenigen Monaten wurden die Experten vom Auswärtigen Amt abgesetzt. Ihr Gedenkstättenkonzept womöglich wertlos. Wie passt das zur neuen, wertegeleiteten Außenpolitik, die sich Ministerin Annalena Baerbock auf die Fahnen geschrieben hat? Vor den Kopf gestoßen fühlte sich im Oktober 2022 auch Bodo Ramelow, als er, damals Bundesratspräsident, die Ex-Colonia Dignidad besuchte, als erster hoher Repräsentant der Bundesrepublik.
Dass an diesem Ort, an dem von Jesus tagsüber gepredigt worden ist, in den Nächten Menschen totgeschlagen, totgeprügelt worden sind, das ist schon erschütternd.
Ein Besuch mit Symbolkraft. Doch die deutsche Botschafterin in Chile begleitete ihn nicht. Sie soll sogar von der Reise abgeraten haben. Ramelow beschwerte sich darüber schriftlich bei der Ministeriumsspitze. Er kritisierte, es habe heftigen Widerstand aus dem Auswärtigen Amt gegeben. Zu all den Vorwürfen erklärte das Auswärtige Amt nun schriftlich gegenüber der ARD:
Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für die baldige Errichtung einer Gedenkstätte ein. Da die Gedenkstätte aber auf chilenischem Staatsgebiet errichtet werden soll, sind chilenische Rechtsvorschriften und Verfahrensabläufe für deren Umsetzung maßgeblich. Auf diese hat die Bundesregierung keinen Einfluss.
Die gemeinsame deutsch-chilenische Kommission zur Colonia Dignidad traf sich am Dienstag in Berlin. Eine private Stiftung soll gegründet werden, die sich dem Thema Gedenkstätte und Dokumentationszentrum annimmt, heißt es in der Presseerklärung. Allerdings gibt es dazu von den verschiedenen Opfergruppen unterschiedliche Vorstellungen. Dazu kommt ein weiteres Problem. Das ehemalige Sektengelände gehört bis heute einer verschachtelten Firmenholding, die Paul Schäfer Ende der 1980er Jahre noch selbst ins Leben rief. Eine Güterverteilung fand auch später nicht statt. Bis heute haben dort die Nachfahren der ehemaligen Sektenführung das Sagen, die an Aufarbeitung wenig Interesse zeigen. Heißt, für den Bau eines Gedenkortes müsste der chilenische Staat wohl zumindest einen Teil des Geländes enteignen und die Besitzer, also die Firmenholding, entschädigen. Und die chilenische Regierung des jungen linken Präsidenten Gabriel Boric hat innenpolitisch gerade ohnehin noch mit Dutzend anderen Baustellen zu kämpfen. Für die Opfergruppen, die außerdem weiter auf eine angemessene Entschädigung für das widerfahrene Leid warten, ein zermürbender Prozess, sagt Ex-Colono Winfried Hempel.
Die zuständigen Leute vom Auswärtigen Amt hier in Chile und auch in Lateinamerika wechseln ständig, so dass praktisch alle 3 Jahre eine neue Person kommt, die ganz neu wieder einsteigen muss in das Thema, die von dem Thema also absolut von Tut und Blasen keine Ahnung hat. Es ist ein Sumpf von Bürokratie, es ist einfach alles langsam.
Zumindest sollen im September, am 50. Jahrestag des Militärputsches in Chile, 12 Gedenktafeln in der Ex-Colonia, heute Villa Baviera, angebracht werden. Rundherum wird dann allerdings weiter Apfelstrudel mit Sahne serviert, als sei nie etwas geschehen.
Die schleppende Aufarbeitung der bundesdeutschen Verantwortung für die Colonia Dignidad in Chile. Anne Herberg und Matthias Ebert berichteten. Seit 1985 war Daniel Ortega zum ersten Mal an der Macht in Nicaragua. Seit 2006 steht er ununterbrochen an der Spitze des 6,6 Millionen Einwohnerstaates. Doch aus der einstigen Ikone der Linken ist ein Diktator geworden, der keine Rücksicht mehr nimmt auf seine politischen Gegner. Die erinnern sich in diesen Tagen an den April 2018. Vor 5 Jahren erschütterten Massenproteste das Land. Ortega reagierte mit Gewalt, ließ Universitäten schließen und hunderte Nichtregierungsorganisationen verbieten. Oppositionelle wurden ausgebürgert, die Medien gleichgeschaltet. Öffentliche Kritik an Ortega ist heute in Nicaragua unmöglich. Wie 2 Studenten berichten, die Justus Wilke getroffen hat, die aber unerkannt bleiben möchten.
2018 war Luis eigentlich ein ganz normaler Jurastudent in Managua, der Hauptstadt Nicaraguas. Anfang 20, nicht politisch aktiv, er traf sich mit Freunden und ging täglich zur Uni. Doch wenn er sich heute zurückerinnert, dann denkt er nicht an dicke Jurabücher. Luis hört dann wieder die Sirenen der Krankenwagen. Er riecht dann wieder den Qualm, weil irgendetwas brennt. Und er sieht wieder die Gesichter der Menschen, die damals mit ihm gekämpft haben. Denn dieser normale Jurastudent Luis kämpfte im April vor 5 Jahren plötzlich gegen den Staat. Deshalb will er heute unerkannt bleiben. Alles hat sich von einem Tag auf den anderen plötzlich verändert. Es war ein Wandel, der wie aus dem Nichts kam und gleichzeitig unwiderruflich war. Am 18. April 2018 ist Luis in der Uni. Da kriegt er plötzlich viele Nachrichten aufs Handy. Regierungsanhänger haben am Morgen Senioren angegriffen, als die gegen eine Rentenreform demonstrieren wollten. Felipe sieht auf Videos, wie sie Rentnern auf den Kopf schlagen. Und er sieht die Polizei, die nichts dagegen tut. Spontan protestiert Luis am Nachmittag mit anderen Studierenden vor seiner Universität. Mit dabei ist auch Felipe. Anders als Luis ist Felipe schon lange politisch aktiv. Er kritisiert auf Social Media den Präsidenten, Daniel Ortega. Zum Beispiel, weil der die Verfassung ändert, um unbegrenzt an der Macht zu bleiben. Aus Angst um sich und seine Familie will auch er anonym bleiben. Ich habe schon sehr früh verstanden, dass das kein Sozialismus ist. Es ist eine Lüge. Am Ende haben sie die totale Kontrolle. Sie können dir erzählen, was sie wollen in Bezug auf die Demokratie. Sie nutzen die Demokratie aus, um ihre Macht zu legitimieren. Mehrere Dutzend Studierende protestieren an diesem Nachmittag vor der Uni. Aber wieder tauchen regierungsnahe Schlägertrupps auf. Plötzlich sehe ich, dass an der Bushaltestelle mehrere Autos parken, mit Männern, die vermummt sind. In dem Moment dachte ich mir, die werden uns töten, uns mit Stöckern zusammenschlagen oder was auch immer. Und innerhalb von Sekunden fangen sie an, Steine und Stöcker auf uns zu werfen. Ich bin dann schnell in die Uni geflüchtet und plötzlich fällt ein ganzer Regen aus Steinen auf uns herab. Die Studenten Felipe und Luis können sich nach Hause retten. Die Videos von dem Angriff auf die Studierenden gehen noch am Abend viral. Die Menschen in Nicaragua sind wütend auf das Regime. Präsident Daniel Ortega hatte Ende der 70er Jahre mit einer linken Guerilla-Bewegung die Somoza-Diktatur gestürzt. Danach wurde er demokratisch gewählt und regierte Nicaragua bis 1990. Seit 2007 steht Ortega wieder an der Spitze des Staates und handelt aber von Jahr zu Jahr selbst immer mehr wie ein Diktator. Er hat Politik, Justiz und Medien im Land unter seine Kontrolle gebracht. Doch der 18. April hat in der Bevölkerung etwas ausgelöst, sagt Felipe. Es gab einen richtigen Ruck, der die Bevölkerung quasi aufgeweckt hat. Es hieß, hier ist Schluss, basta. Und dann hat sich jeder Einzelne entschieden, auf seine Weise am Kampf teilzunehmen. Am nächsten Tag geht der Protest weiter. Studierende besetzen eine der Universitäten in Managua. Die Polizei will das Gebäude mit Gewalt räumen. Doch die Studierenden bauen Barrikaden. Felipe ist mittendrin und sogar Luis wirft plötzlich Molotow-Cocktails. Er will sich gegen die massive Gewalt der Sicherheitskräfte und der teils vermummten Paramilitärs wehren. Das ist das, was mich so wütend gemacht hat, zu sehen, wie die älteren Menschen geschlagen wurden und auf der Straße lagen, so als wären sie nur irgendwelche Gegenstände. Und als sie uns später bei der Demo vor der Universität attackiert haben, mit Steinen, Knüppeln oder sogar Tränengas. Und am nächsten Tag dann zu sehen, dass das Land außer Kontrolle war. Es gab Verletzte und Tote. Da kommt in einem die Frage auf, warum? Was wollen sie damit erreichen? Warum machen die das? Das war diese Wut, die in uns explodierte. An diesem Tag gibt es viele Verletzte und die ersten Toten. Es sind vor allem junge Studentinnen und Studenten. Von da an ergreift die Protestwelle das ganze Land. In den nächsten Wochen und Monaten demonstrieren teils Hunderttausende Menschen. Die Regierung nennt sie Terroristen oder Vaterlandsverräter und antwortet mit Gewalt. Laut Menschenrechtsorganisationen wurden dabei mehr als 350 Menschen getötet. Nach dem 19. April hat die Familie von Luis Angst und bittet ihn, nicht weiter auf der Straße zu protestieren. Von da an bleibt er zu Hause. Er sagt, er hat seinen Kampf ins Internet verlegt. Dort kritisiere er bis heute die Regierung anonym auf verschiedenen Plattformen. Auch Felipe bleibt zunächst aktiv im Widerstand. Über Details will er nicht reden. Allerdings gerät er schon bald ins Visier des Regimes. Er und seine Familie erhalten Drohungen. Als nachts auf sein Haus geschossen wird, plant er die Flucht nach Mexiko. Damit zählt er zu den mehr als 600.000 Menschen, die seit Beginn der Proteste Nicaragua verlassen haben. Bei einer Bevölkerung von 6 Millionen Menschen sind das verdammt viele. Die Verwandten und Freunde, die wir dort noch haben, sagen uns, es gibt keine jungen Menschen mehr und kaum noch Kinder. Es bleiben nur die Alten. Und wenn es keine jungen Menschen mehr gibt, dann funktioniert dieses Land nicht mehr. Seit den Protesten vor 5 Jahren ist Nicaragua ein anderes Land. Ortega hat seine Macht immer noch weiter ausgebaut. Öffentliche Proteste sind heute kaum noch möglich. Die meisten Kritiker sind geflohen. Andere wurden getötet, eingeschüchtert oder ausgebürgert. Luis ist wegen seiner Familie bis heute in Nicaragua geblieben. Aber auch er sieht dort keine Zukunft für sich. Bald will er das Land verlassen, wahrscheinlich Richtung USA. Trotzdem hat er noch Hoffnung. Von Natur aus wissen wir, dass niemand unsterblich ist. Alle Diktatoren der Weltgeschichte sind gefallen. Alle. Keiner hat überlebt. Einige sind gestürzt worden, andere sind gestorben. Keiner hat überlebt. Das ist das Einzige, was mir noch Hoffnung macht.
Justus Wilke über Nicaragua 5 Jahre nach den Massenprotesten gegen den Autokraten Daniel Ortega. Aus Sicherheitsgründen haben wir die Stimmen der Studenten verfremdet. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.